Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind immer noch mitten im Sommer, wenngleich er hier im Norden doch, Montag, Dienstag war es mega warm bis heiß. Dann kam das Horrorgewitter, ich glaube es war gestern bei uns. Und seitdem ist es, so wie es im Norden eben ist, also trübe, aber ein bisschen schwül tatsächlich, auch ein bisschen drückend. Mal gucken, wie es bei meinem Podcast-Partner ist, darüber reden wir gleich. Heute wieder mit einer sehr interessanten Ausgangssituation, in der wir den Podcast aufnehmen, aber ihr werdet sehen, dass Chris mit allen Wassern gewaschen ist und versucht wirklich in jeder Situation, die sich bietet, einen Podcast noch zu machen. Wir haben im Angebot die Weeklies, ein bisschen Smackdown, ein bisschen Raw, war jetzt nicht so viel und vor allen Dingen nicht so viel Bahnbrechendes, was passiert ist. Trotzdem einiges Bemerkenswertes und Fröhliches aus der News-Küche haben wir auch, wenn man so den einen oder anderen Seitenblick macht. Ist zwar nicht allzu viel tatsächlich auch diesmal abseits der Weeklies gewesen, aber doch zumindest eine Geschichte, von der wir glauben, dass man sie hier durchaus mal ansprechen könnte. Also, gibt es doch genug zu tun. In einer, mal gucken, wie lange diese Ausgabe wird, denn ich habe ja die Umstände heute schon angesprochen. Sie werden jetzt gleich vielleicht ein bisschen ausführlicher erklärt, nämlich von unserem herzlich willkommen weder aus Wien noch aus München, er wird es euch gleich sagen, von wo, der Christian, unser Chris.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich denke mal, man wird es schon hören, dass ein bisschen Hintergrundgeräusche lauter sind und meine Stimme vielleicht ein bisschen leiser. Ich bin in Kroatien und muss meinen Pass erneuern, sonst kann ich nicht mehr quer durch die Welt reisen. Und ich wollte mir natürlich die Gelegenheit nicht nehmen, mit dir da trotzdem wöchentlich mich zusammenzusetzen und die Weeklies zu besprechen. Deswegen, ich hoffe, man sieht es mir nach, dass die Qualität diesmal nicht so gut ist und ich hoffe, dass auch die Verbindung hält. Im Moment läuft das ganz gut und ich freue mich sehr mit dir auch diese Woche das Geschehen rund um WWE zu besprechen.
Ja, also ihr seht, auch wenn der Chris mal nicht im Lande ist, dann versucht er es trotzdem immer möglich zu machen, auch aus den merkwürdigsten Situationen noch einen Podcast rauszuholen. Das ist durchaus bemerkenswert. Und ja, ich habe ja schon gesagt, die Weeklies werden uns beschäftigen, aber ein Thema haben wir uns rausgesucht, das sehr im spekulativen Bereich sich bewegt. Es geht um einen Menschen, der bei WWE nun schon ziemlich lange nicht mehr Gegenstand der Shows ist. Länger schon nicht mehr Gegenstand der Shows, als das Verfahren gegen Vince McMahon läuft. Die Rede ist, und deswegen habe ich Vince McMahon erwähnt, weil er mit dieser ganzen Geschichte nicht nur mittelbar, sondern tatsächlich auch ja unmittelbar als Teil der juristischen Aufarbeitung zusammenhängt. Die Rede ist von Brock Lesnar. Brock Lesnar hatte ja die Fans sagen, und ich sage es tatsächlich auch, einen geradezu großartigen Run, nachdem er sich mit seinem Gimmick neu erfunden hat, bei dem viele sich fragen, inwiefern ist das Gimmick oder inwiefern ist das einfach der Brock, so wie er privat auch ist. Ja, er kam ja früher immer als MMA-Kämpfer daher und dann jetzt sein letzter großer Run, der ihn auch selbst overgebracht hat, ohne dass es einen Paul Heyman gab. Das muss man ja immer dazu sagen. Brock Lesnar war ja immer so von Heyman gepusht. Die beiden verstehen sich ja auch privat. Und dann war Brock auf einmal alleine da. Sah so ein bisschen aus wie der Waldschrat, Rübezahl aus dem Wald. So, ich jage mein Frühstück und mein Mittagessen immer selbst. Mal mit der Flinte, mal erlege ich es auch mit ein paar Kampfmoves. Ja, also so kommt Brock darüber und so scheint er auch privat ein bisschen zu sein. Wir alle kennen ihn ja nicht. Also dieser Run hat ihn sehr, sehr overgebracht bei den Fans und ich fand ihn auch großartig, muss ich tatsächlich sagen. Aber dann hat man gesagt, oder er hat auch gesagt, ich mache mal jetzt eine Pause, ich mache mal jetzt einen Break, war alles super. Wir kennen das ja von ihm. Er kommt, macht seinen Run, dann macht er wieder einen kleinen Break und dann kommt er wieder zurück. Mal sind die Pausen länger, mal sind sie eher kürzer. So, dann ging Brock und dann kam, während er weg war, auch diese Klagegeschichte, sexuelle Vorwürfe gegen Vince McMahon auf ja, wir haben darüber ausführlich gesprochen, auf, ich sag mal, krassester Flamme, die man da so machen kann. Da ist auch nach wie vor nur Stillruht der See, aber beileibe ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Wir sind da ja auch, wie gesagt, im strafrechtlichen Bereich jetzt, was die Ermittlungen angeht, unterwegs. Zumindest war das der letzte Stand. Muss man mal schauen. Wir haben da auch lange kein Update mehr gehört, zumindest kein belastbares Update. Mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall im Zuge dieses Ermittlungsverfahren gegen Vince McMahon, dass Vince ja auch wirklich, muss man sagen, komplett bei WWE das Genick gebrochen hat. Der ist ja wirklich seitdem raus. Alle Aktien verkloppt, keine Anteile mehr, darf nicht mehr ins WWE-Hauptquartier. Vince ist quasi so der, dessen Namen nicht genannt werden darf im Backstage-Bereich. Wir haben es ja auch bei zur Zeit um und bei WrestleMania mitbekommen, wo man wirklich keine Gelegenheit ausgelassen hat, uns zu erzählen, dass bei WWE jetzt alles neu ist, und man hat auch so den einen oder anderen kleinen Seitenhieb gegen Vince gebracht, ja, also zum Beispiel Paul Heyman, als er in die Hall of Fame aufgenommen wurde, sagte Sports, ja, Professional Wrestling, so, also er hat dann da auch so die ein oder andere Hakelei gebracht. Also das hat Sinn und System oder Sinn und Zweck, besser gesagt. Vince ist raus. Wohl definitiv raus. Und das Wohl kann man hier, glaube ich, fast schon streichen diesmal. Bei Brock wusste man nicht genau, was passiert. Brock ist ja tatsächlich auch in diese Sache involviert. Dahingehend, dass so, das ist nicht bewiesen, ja, also so ist zumindest die Beweislage, die sich wohl relativ weitgehend verdichtet hat, dass Vince gesagt hat, Mensch, Brock, wäre doch toll, wenn du deinen WWE-Vertrag verlängerst. By the way, ich schicke dir mal ein paar Fotos, Videos, was auch immer, von dem Mädel, das ich gerade am Start habe. Und wenn du fleißig und fröhlich verlängerst, dann darfst du da auch mal dich mit der Dame treffen. So die Anschuldigungslage. Bis heute ist, zumindest nach meinem bescheidenen Kenntnisstand, nicht so richtig klar, wie Brock da drauf reagiert hat. Ob er mitgemacht hat, ob er sich Videos angeguckt hat, das ist wohl noch nicht ganz raus. Also halte ich mich auch zurück, hier irgendwas zu sagen. Auf jeden Fall war es für WWE Grund genug und ja auch in gewisser Hinsicht, also vor allem in geschäftlicher Hinsicht nachvollziehbar, ihn erstmal nicht zurückkommen zu lassen. Nun hat sich Hunter ja in Bezug auf Brock diplomatisch geäußert, viel sagen, nicht sagen, ja, man muss mal schauen und Brock ist ja da, aber man muss gucken, wie und überhaupt und so weiter. Und jetzt ist rausgekommen, zwar auch nur eine Wasserstandsmeldung, aber eine durchaus interessante, dass man überlegt, vielleicht Brock zum Royal Rumble 2025 als Surprise Entrance zurückzubringen. Gut, wenn da sowas durchsickert, ist es mit der Surprise immer so eine Sache. Aber es hat natürlich jetzt den interessanten Faktor, den Punk damals 2021 bei AEW hatte oder bei der Survivor Series bei WWE 2023, dass man es angeteased hat, ohne es zu bestätigen. Also ja, bestätigen, ohne zu bestätigen gewissermaßen. Das ist, finde ich, immer das Klügste. Also ist jetzt geleakt, dass Brock vielleicht beim Rumble als Überraschungsteilnehmer zurückkommt. Was natürlich die Spekulation jetzt ins Kraut schießen lässt. Und wir spekulieren fröhlich mit. Natürlich steht das Ganze unter einem Vorbehalt. Und der Vorbehalt heißt Rechtsabteilung WWE. Die wird das Ganze prüfen und wird sagen, ja, in Anbetracht des derzeitigen Verfahrensstandes sieht es eher Daumen hoch oder eher Daumen runter aus. Muss man mal schauen. Das heißt, neu ist eigentlich nichts. Aber interessant ist, dass diese News, dass Brock eventuell zurückkommt, von WWE offenbar zumindest nicht groß in der Öffentlichkeit dementiert oder zurückgehalten wird. Das mag ein klitzekleines Indiz dahingehend sein, dass Brock vielleicht tatsächlich zurückkommt und dass es vielleicht gar nicht mal so weit weg ist. Stellt sich die Frage, Chris, wie reagiert man da drauf? Was glaubst du, werden die Fans machen? Werden sie jubeln? Werden sie verhalten reagieren? Wie wird die Öffentlichkeit reagieren? Das sind ja jetzt interessante Fragen. Vor allen Dingen, was halten wir davon? Ein Ball, eine heiße Kartoffel sozusagen, die ich jetzt mal rüberwerfe. Aber was glaubst du? Wie werden die Fans reagieren? Stand jetzt. Wir können ja jetzt nicht in die Zukunft gucken. Ja, es mag ja noch ganz viel rauskommen in Bezug auf das hat sich ergeben und das ist passiert. Klar, wird das dann natürlich auch die Fanreaktion beeinflussen. Aber unterstellen wir mal, jetzt wäre Januar 2025. Brock kommt beim Rumble zurück. Oder what the fuck? Bash in Berlin. Brock kommt da natürlich nicht. Aber Brock kommt da als Surprise Entrance. Was glaubst du, wie werden die Fanreaktionen sein?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn man so drüber nachdenkt, der Mann hat ja wahrscheinlich einen der größten Pops immer, wenn seine ersten Klänge der Entrance durch die Halle strömen. Und er ist deswegen, glaube ich, oder ziemlich sicher ein so stark populärer Superstar aufgrund seines Stils auch. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass sein Stil halt sehr spektakulär ist und dieser Hühne, der ist, er macht natürlich umso mehr Spaß, auch das dem Ganzen zuzusehen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die Fans sehr gierig drauf sind. Also wir haben ja auch im Rahmen von WrestleMania, bevor das Ganze dann richtig eskaliert ist, uns auch ein Match vorstellen können, beziehungsweise sogar erhofft zwischen Gunther und Brock Lesnar, was so quasi als ein Traummatch gilt und bis heute wahrscheinlich noch nicht vergessen wurde von den Fans. Jetzt ist halt diese belastbare Geschichte dahinter und ich persönlich finde es halt sehr spannend und würde irgendwo auch sehr gerne sehen, wie die Fans reagieren. Wenn ich raten müsste, glaube ich, werden sie ihn stark bejubeln. Es ist, glaube ich, bei WWE in den Hallen ein Publikum, das sehr erzogen ist und ich glaube, dass WWE zu vorsichtig geworden ist. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit solchen Gerüchten herumspielen lässt. Also ich glaube schon, dass sie, wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze auch einbremsen, weil bei Vince McMahon hörst du ja überhaupt nichts. Also da hörst du nicht mal einen kleinsten Funken von einer Rückkehr. Bei Brock Lesnar hat es jetzt für mich, ob es mit CM Punk vergleichbar ist, ich meine, bei Punk gab es hin und wieder sogar in den TV-Shows hin und wieder so Zitate, berühmte Zitate von ihm, die von den Kommentatoren auch genannt wurden. Auch Best in the World genannt von Seth Rollins. Bei Brock merke ich davon jetzt noch nicht viel, gleichwohl sich diese Gerüchte natürlich immer wieder in die Schlagzeilen unserer Seite oder sämtlicher Seiten platzieren. Und das nicht zum ersten Mal. Aber das Interessante für mich, man hat ihn ja beim Rumble 24 aufgrund dieser Situation rausgenommen. Das weiß man, das ist bestätigt. Und seitdem, du hast richtig gesagt, ist einiges auch schon passiert in der Hinsicht, aber so geregelt ist die Sache nicht. Also finde ich das sehr spannend, dass man sowas zulässt. Ich denke mal schon, dass die Dirt Sheets jetzt nicht alles einfach daraus posaunen können. Es gibt wahrscheinlich einfach so auch eine Blacklist, in der ist jetzt der Vince McMahon, aber Brock Lesnar ist offenbar da nicht drin. Auch Triple H, so vage die Pressekonferenzen auch waren bezüglich Brock Lesnar, er wird anerkannt, auch von Paul Heyman bei der Hall of Fame und jetzt eben auch offenbar von Dirt Sheets. Ich wäre trotzdem super überrascht, dass man ein solches Risiko eingeht. Und bezüglich der Fanreaktion glaube ich schon, dass wir hier über ein erzogenes Publikum reden und die, glaube ich, befürchte ich, diese Hoffnung, diesen Traum von diesem Hammer-Match, das es auch wäre zwischen Gunther und Brock Lesnar, dem Vorrang geben, ja, so traurig das Ganze ist. Und deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass 2025 dann vielleicht irgendeine Fehde mit Gunther auch begonnen wird durch den Rumble-Auftritt. Aber Stand jetzt glaube ich, dass der Mann bejubelt wird, denn je länger die Pause, desto größer der Pop, glaube ich, und vor allem bei einem Mann wie Brock Lesnar. Da bin ich tatsächlich super gespannt auch. Also ich wäre sehr interessiert, das zu sehen, bin aber, um abzuschließen, auch super überrascht, dass WWE da etwas unvorsichtiger als bei Vince McMahon agiert, was auch gleichwohl auch nicht überraschend ist.
Also ich bin insofern vollkommen bei dir, als dass auch ich der Auffassung bin, dass wenn Brock zurückkommt, wird es einen Riesen-Pop geben. Da bin ich, also würde ich fast wetten, dass der Pop enorm sein wird. Denn zwei Faktoren spielen eine Rolle, na sogar ein paar mehr. Brock ist ein absoluter Superstar, muss man glaube ich so sagen, kann man so sagen. Und das ist auch, das will ich jetzt doch gar nicht bewerten. Ja, also Brock ist nun mal ein Draw, hat eine lange Karriere hinter sich, hat wirklich großartige Momente hinter sich. Brocks Pause hast du gesagt, ist sehr, sehr lang und es gilt die alte Regel, je berühmter du bist, je länger deine Pause ist, desto größer ist der Pop. Und ich finde, Brocks Theme ist auch so dazu angetan, wenn die ersten Klänge kommen, dass man da eigentlich durchdrehen muss nach einer Pause. Also wenn jeder weiß sofort, wer das ist und das ist ein Theme, das hat man schon tausendmal gehört. Und wenn Brock dann kommt, wird der Pop, glaube ich, in der Tat sehr, sehr groß. Ganz kurz vielleicht noch zu der Aussage von dir, du meintest, ja, du weißt auch nicht so genau, warum jetzt WWE das so liegt oder nichts tut, um das in Anführungszeichen zu verhindern, was da mit Brock ist. Ich glaube, dass, also diese News-Geschichte, ich glaube, dass das bei Brock einfach so ist, dass, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Brock ist eben nicht Vince. Also bei Vince sind ganz andere Anschuldigungen im Rennen. Brock ist vielleicht Teil des Ganzen und man muss in Bezug auf Brock, will man wohl, glaube ich, auch gar nicht, sämtliche Zelte und Zelte ist gut, sämtliche Brücken abbrechen sozusagen, die ein Comeback, sag ich mal, unwahrscheinlich sein lassen. Ich glaube, bei WWE, natürlich, man kennt so die Aktenlage, ja, also zumindest deutlich besser, als wir sie kennen. Die Rechtsabteilung wird mit Brock gesprochen haben und dann wird man ungefähr grob einschätzen können, okay, also Vince, not so good, was da gelaufen ist, wenn es denn der Wahrheit entspricht und offensichtlich wird ein bisschen was dran sein, sonst hätte man ihn niemals so krass da, also vom Hof gejagt, in Anführungszeichen. Während man Brock ja eigentlich nur, ja, wie sagen die Amis, sidelined hat. Ja, also der ist einfach jetzt erstmal aufs Spiel genommen und man wartet auf den richtigen Zeitpunkt, ihn zurückzubringen. Hunter hat ja nie gesagt, auf Brock angesprochen, also so eine Frage überhaupt in der Pressekonferenz wird niemals kommen, wenn Hunter sie nicht im Vorfeld abgesegnet hat. Diese Pressekonferenzen sind ja keine echten Pressekonferenzen dahingehend, dass da jetzt seriöse Journalisten kommen, die Fragen stellen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ja, wie beim, keine Ahnung, bei einer Fußballweltmeisterschaft oder Bundesligaspiel noch besser, wenn da die Leute nach später Pressekonferenz kommen, dann sitzt da, was ich, die Bild, Kicker oder wer da alles rumlungert. Und dann kommen Fragen, von denen man nicht weiß, was dann da gefragt wird, ja. Das ist bei diesen Pressekonferenzen von WWE, nach allem, was man gehört hat, natürlich auch alles nicht so original, wie man das so von diesen von mir gerade bezeichneten Fußballsituationen kennt. Sprich, die gehören auch ein Stück weit mit zum Kayfabe. Und wenn Hunter so eine Kayfabe-Pressekonferenz bringt und diese Frage da droppen lässt, dann wird man sich da im Vorfeld natürlich auch was beigedacht haben. Das heißt, ich glaube schon, dass man auf Sicht mit Brock plant. Es gibt natürlich, glaube ich, immer noch so einen gewissen X-Faktor, wo man eben nicht genau weiß, okay, wie ist hier der Sumpf? Wie tief kann man da einsinken? Und kann man da drin vielleicht sogar versinken in diesem Sumpf? Ich glaube, so gewisse Unwägbarkeiten gibt es, aber im Großen und Ganzen, so sehr man sich sicher war, dass Vince jetzt gehen muss, so sehr ist man sich, glaube ich, relativ sicher, dass Brock irgendwann zurückgebracht werden kann. Es sei denn, es kommen jetzt noch ganz andere Sachen raus, von denen wir jetzt nicht wissen. Ja, dann wird natürlich es für Brock auch eine ganz andere Situation sein. Aber ich glaube, to make a long story short, ich glaube in der Tat, dass wir Brock wiedersehen werden. Und ich glaube, wenn er kommt, wird das Publikum es feiern, weil dann wird man nämlich sagen, ja, gucke mal, dann war ja auch jetzt nichts dran, sonst hätte WWE ihn auch nicht zurückgebracht, also da waren viele Verleumdungen im Spiel und so weiter und so fort, unser Brock, wir haben es immer gewusst und so weiter und so fort und dann wird das alles weitergehen, denke ich mal, solange es eben noch geht, ja, Brock ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, Brock wird 2025, wenn ich richtig gerechnet habe, wird der Mann 48, also da wird es dann auch langsam in die Richtung gehen, drüber nachzudenken. Andererseits, der Kerl ist mega fit. Andererseits, lang waren seine Matches eh nicht. Also, das wird schon vielleicht noch ein bisschen gehen. Aber Brock kommt über die Athletik. Aber jetzt gehen wir schon viel zu weit. Das ist ein Thema, das man vielleicht bringen kann, wenn es soweit ist, dass Brock wieder da ist. Dass man darüber sich unterhalten kann, okay, was kann Brock körperlich noch bringen im WWE-Ring? Aber das kommt später. Ja, Chris, ich weiß nicht, ich habe das Thema jetzt durch. Ich weiß nicht, fällt dir vielleicht noch was ein, was wir übersehen haben oder was dir noch einfällt?
Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ich persönlich kann halt auch nur sagen, dass auch von mir natürlich so ein Interesse besteht, diesen Mann nochmal zu sehen für einen letzten Run. Aber ich glaube, wir haben es auch irgendwie so angedeutet, dass man mit ihm echt alles so durchgespielt hat, was interessant gewesen wäre. Man hat ihn zurückgeholt damals ohne Paul Heyman, er hat mal Cena auseinandergenommen. Dann hat man ihn Paul Heyman an die Seite gesetzt und das war dann pures Gold, bis das Ganze sich halt jährlich wiederholt hat. Und irgendwann, erinnere ich mich, standen die beide da und man konnte den Satz von Heyman nachplappern bis zur Perfektion. Und da habe ich mir gedacht, puh, naja, so 2-Minuten-Matches von Brock gegen Big Show, Braun Strowman, der ist jetzt nicht so saftig. Und dann kam eben dann Real-Life-Brock quasi und der hat natürlich dann alles auseinandergenommen. Das war pures Gold, TV-Gold, Fernsehen. Es hat super Spaß gemacht und wie gesagt, sein Stil, der ist halt immer noch einfach sehr sehenswert. Und ja, vielleicht ist er tatsächlich noch so Gunther übrig geblieben, was ich sehr gern sehen würde. Aber ich weiß nicht, die Notwendigkeit besteht irgendwie, glaube ich, nicht. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass die WWE da noch solche Gier verspürt. Aber wir werden sehen. Also ich persönlich bleibe gespannt und kann einfach nur von mir sagen, um das abzuschließen, Interesse auf Gunther gegen Brock Lesnar besteht auch bei mir.
Ja, bei mir auch. Also ich glaube, Brock könnte noch ein richtiger Elevator sein für manche. Ne? Also Gunther schreit ja danach. Ja, Gott sei Dank, Cody ist schon vorbei, das haben wir hinter uns. Aber wenn er mit Gunther durch ist, besser gesagt Gunther mit ihm, dann wird man mal schauen. Dann wird Brock irgendwas wieder gewinnen und dann wird er sich wieder für nächsten aufstrebenden Star hinlegen. Und also ich bin auch gespannt, wie er es dann macht. Ich hoffe, dass es nicht so wie bei Cody wird, dass er dann den Arm da in die Luft renkt oder sowas. Das war für mich hart an der Grenze. Es passt auch eben nicht so richtig zu Brock. Aber ja, egal. Also da hätte ich dieses Nicken von, was ich bei Roman so ätzend fand gegen Cody, das hätte ich von Brock irgendwie cool gefunden. Das hätte bei ihm mehr funktioniert. Aber ich drifte ab und es ist ja eh alles immer sehr, sehr subjektiv. Stichwort Cody Rhodes. Wir kommen rüber zu den Weeklies. Und ich habe es ja schon gesagt, da ist zwar was passiert, auch einiges, sag ich mal, Storyline-mäßig durchaus Interessantes, aber, ja, wie soll ich sagen, stellenweise hat es so ein bisschen Business-as-usual-Charakter, das sage ich in letzter Zeit öfter. Und es war auch nicht immer alles, sag ich mal, Storyline-mäßig jetzt so zwingend, was da gelaufen ist. Andererseits finde ich auch sehr positiv zu berichten, oder positiv auf jeden Fall, das ist mir bei beiden Weeklies aufgefallen, vielleicht ist das auch ein Aspekt, der gar nicht so richtig stimmt, der mir nur aufgefallen ist, obwohl er gar nicht da ist, so ein Phantomaspekt gewissermaßen, dass man bei WWE jetzt derzeit tatsächlich doch deutlich mehr On-Air-Time für die jungen Leute / für die zweite Garde frei macht, damit da mal so ein bisschen mehr Airtime und Substanz rüberkommt. Und das finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Wir haben es ja schon länger mal erwogen, aber ich finde jetzt im Moment wird es sehr deutlich, dass man das macht und mir gefällt es sehr. Das hat man bei SmackDown nicht im Opening-Segment gesehen. Das Opening-Segment war, finde ich, tatsächlich eher eins der Marke What the fuck? So ging es mir zumindest. Denn Cody Rhodes war zu sehen. Und er sagte, hallo, da bin ich. Und worüber wollen wir denn reden? Das, was man eben so alles erzählt. Dann gab es da so, ich komme mal zum Punkt, so ein bisschen Gebäsche mit Solo Sikoa, blabli blub. Wie immer kommt Kevin Owens raus, rettet den Tag. Und Cody sagt, Mensch, wir haben ja ein Titelmatch in Berlin. Ja, wer soll es denn sein? Ja, gute Frage, Cody. Die Frage stellt sich in der Tat. Und dann sagt Cody, ach Mensch, Kevin, du sollst ein Titelmatch bekommen. Gegen dich möchte ich gerne kämpfen. Interessant. Cody sucht sich also seinen Herausforderer jetzt neuerdings selbst aus. Naja, er sucht ihn nicht aus, aber er hat schon deutlich gemacht, ja, also mit Nick Aldis, da spreche ich schon, aber unter uns, ja, das ist eine reine Formalität. Der frisst mir doch aus der Hand, so ungefähr. Owens sagt, vollkommen zu Recht. Naja, also mein Win-Loss-Track-Record ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Eigentlich habe ich gar nichts gewonnen die letzten Monate so ungefähr. Also ich habe es nicht verdient, ein Titelmatch gegen dich zu bekommen. Cody sagt, trust me, ich sehe es Und sie, die Leute, das WWE-Universum, sieht's auch, wie du jedes Mal mir zu Hilfe gekommen bist. Da dachte ich auch, ja, tolle Geschichte, trotzdem noch kein Match gewonnen. Also sind wir jetzt hierbei, wünsch dir was oder so. Auf jeden Fall sagte Owens, nein, das funktioniert so nicht. Es gab da noch, ich mache das kurz zu Ende, so ein Backstage-Segment mit Cody, Nick Aldis und mit eben Kevin Owens. Und das war auch da wieder so putzig. Nachdem Nick Aldis sagte, pass mal auf, KO, eigentlich, du bist doch hier der gute Mann und so. Nein, nein, ich verdien's nicht. Ja, okay. Dann habe ich aber überlegt, vielleicht ja Roman Reigns. Dann Kevin Owens, was? Bist du bescheuert? Ja, der von allen, also geh mal in die Umkleide, ja, und guck dich um. Da wirst du aber deutlich andere und bessere finden, die eher das verdient haben als Roman Reigns. Ja, er hat verloren, er ist weggegangen und nun kommt er wieder. Hör doch auf mit dieser Rematch-Klausel, so nach dem Motto. Alles lächerlich. Und Nick Aldis sagt, siehste, und deswegen mache ich es jetzt offiziell. Cody gegen Owens in Berlin. Und danach gab es noch Smalltalk mit Cody und Nick Aldis, nachdem Owens rausgegangen ist. Jawohl, also, ich sag dazu gar nichts erstmal. Chris, das ist unser Titelmatch für Berlin.
Ja, also, ich muss sagen, ich musste jetzt auf Mike viel lachen, denn das ist wirklich eine super schwache Situation, die WWE da für Berlin ausgesucht hat. Ich glaube, man spürt sehr hart, dass WWE, glaube ich, diesen Pay-Per-View jetzt nicht unbedingt braucht. Und deswegen ist die Matchcard bisher super, super random. Mich nervt doch die Situation rund um Kevin Owens schon ziemlich stark. Das Ding geht schon super, super lange und er hilft jetzt nicht nur Cody Rhodes, der ist seit 2-3 Jahren schon mit der Bloodline beschäftigt. Und so ein Titelmatch hinzuwerfen, hinzuklatschen und es so zu begründen, das ist schwierig. Also das sieht bei Owens nicht gut aus und gut, bei Cody Rhodes passt es halt in sein Gimmick. Ja, wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, dass wir ein bisschen besser mit ihm zurechtkommen, aber da hat er jetzt wirklich so die Kehrtwende gemacht und ist zurückgegangen zu seiner alten Persönlichkeit. Ich finde es irgendwie so schade, dass man sich in diesem Roster nicht ein bisschen mehr umsieht. Wir beide, glaube ich, haben auch Carmelo Hayes angesprochen. Man Bash in Berlin ist für mich so die optimale Gelegenheit, so ein Match zu bringen. Ja, weil du kannst es ja, wie man, das ist ja so eine Leichtigkeit von einer Storyline. Wenn du dir schon so wenig Mühe gibst und die Titelmatches hin und her wirfst, dann nimm doch jemanden, der als Zweiter gepickt wurde bei diesem Draft. Nimm doch jemanden, wo wir ein frisches Match haben, ein frischer Superstar, wo Cody auch sagt, du, pass auf, ich bin ein Fan der neuen Garde, von der du auch ein bisschen gesprochen hast, diese Chance zu geben. Und ich muss sagen, Bash in Berlin ist da perfekt, denn Kevin Owens ist meiner Kenntnis nach kein Deutscher. Deswegen wird es in dieser Hinsicht auch ziemlich egal sein, wer dahinter steht. Aber das ist auch so wieder, also ich habe ja einen Fragenkatalog an Triple H, muss ich sagen, der wird ja immer größer. Und da würde ich ihn auch fragen, so, das macht doch keinen Sinn. Also für mich als Zuseher, ist das auch ein bisschen weich. Also da bin ich so, ja, Owens ist jetzt da drin. Also irgendwie finde ich das nicht so cool. Also ich weiß auch nicht, ob Owens selbst da so Bock drauf hat. Denn seinem Gimmick steht es nicht. Sein Win-Loss-Record ist eine Katastrophe. Und was die WWE, glaube ich, auch vor allem in der Triple H-Ära aufgenommen hat, ist tatsächlich so ein bisschen auch dieser Kampfaspekt. Und dieses Win-Loss-Record ist ja auf jeden Fall so ein Ding geworden. Deswegen passt das hier so überhaupt nicht in den Kram und ich sehe große Parallelen irgendwie auch zu Orton gegen Gunther, wo man sich gedacht hat, naja, wir müssen halt diese Card jetzt füllen, wir nehmen einfach so die größten momentan zur Verfügung stehenden Superstars und klatschen sie gegeneinander. Wir brauchen da keine Story, obwohl bei Orton und Gunther hast du sogar eine Story, hast du sogar Glück gehabt, okay, das ist fair enough, aber das hier, ja, ist super faul, für mich auch enttäuschend. Und erneut stelle ich mir die Frage, wenn du da 200 Writer hast, dass da keiner auf die Idee gekommen ist, oder vielleicht hat er es, ich möchte jetzt nicht irgendwie Mutmaßungen stellen, sich das Roster anzusehen. Oder Andrade, ist ja komplett egal. Andrade gewinnt ja gegen Carmelo Hayes, war bei Money in the Bank richtig gut. Das hat man uns auch so verkauft, dass er ein gutes Match gehabt hat. Und dann versinkt er und, keine Ahnung, es ist für mich, ohne jetzt wieder mit mir einen Monolog zu führen, So ein Pay-Per-View, unabhängig, ob der jetzt in Deutschland ist oder in Puerto Rico, ist für mich die ideale Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen Frische reinzubringen in den Main Event. Denn es ist ziemlich egal, dass, wenn ob Camilo Hayes verlieren würde, das Rampenlicht, das entsprechend gute Match, ich glaube auch daran, dass das ein gutes Match wäre, würde ihm doch ziemlich helfen. Und wer weiß, mein Becky Lynch hat ein Buch davon geschrieben, irgendwas kann passieren und du eskalierst komplett. Und WWE, auch wenn wir, glaube ich, die Diskussion über die zukünftigen Stars schon lange nicht mehr hatten, ich glaube, dass wir langsam wieder in den Zyklus kommen, wo wir so neue Stars bräuchten. Und ohne es zu probieren, wir es doch keine kreieren. Und Owens, so gern ich ihn habe, was sage ich so gern immer? Durchgespielt. Aber sowas von durchgespielt. Deswegen faul, langweilig, enttäuschend und super potenziell eine coole Chance für einen aufstrebenden Star vertan.
Bin ich bei dir, kann ich gut verstehen, kann aber auch tatsächlich WWE hier verstehen, denn wir sind jetzt das erste Mal in Deutschland seit 5 Milliarden Jahren übertrieben, also House-Shows zähle ich jetzt mal nicht mit. Und ich glaube, dass WWE, und den Gedanken kann ich wie gesagt auch gut nachvollziehen, dass WWE hier eben nichts riskieren möchte, dass man sozusagen so eine Mischung bringen möchte aus alle Stars gehen rüber und ja, wir müssen da irgendwie die Show schon voll machen. So, und dann macht man da eben so ein Mittelding draus. Und dieses Mittelding, wenn ich jetzt Hunter wäre, hätte ich, glaube ich, vielleicht sogar ähnlich gemacht, weil Kevin Owens ist over, ohne Ende. Kevin Owens ist mit Cody verbandelt seit Monaten und das weiß hier auch jedes Kind sozusagen. Und wer Karten für Bash in Berlin sich holt, der weiß, wer Kevin Owens ist. Wer Karten für Bash in Berlin sich holt, weiß vielleicht nicht unbedingt, wer Carmelo Hayes ist. Und wenn er es doch weiß, also die meisten werden es wissen, weiß er, dass Carmelo Hayes derzeit nicht wichtig ist. So, und viel mehr, das klingt jetzt schon wieder ganz böse, was ich sage, ich meine das aber gar nicht so, viel mehr ist für manche WWE-Fans vielleicht gar nicht wichtig. Ja, die wollen nur wissen, ist der Name groß? Mag ich den irgendwie? Und ist er mit Cody irgendwie related? Oh ja, alle drei Sachen bekannt. Hurra, ich freue mich. Und das kann ich auch verstehen. Ne? Also das ist doch vollkommen normal, dass man so rangeht. Und auf diese Weise hat man jetzt nicht die interessanteste Storyline draus gemacht, sogar eine ziemlich schwache. Aber du hast zumindest einen großen Namen in den Main Event gebuckt. Ich glaube jetzt nicht, dass Owens da, dass da eine weitere Storyline draus geht, dass Owens jetzt turnt und wir bis zum Rumble Owens gegen Cody haben. Guten Appetit. Das glaube ich, wie gesagt, nicht. Aber ich kann mir vorstellen, für ein One and Done ist es vielleicht die sicherste Nummer sozusagen, die ich vielleicht tatsächlich auch ausgespielt hätte. Wenn du auf Long-Term gehst und Entwicklung, wir wollen auch mal die jungen Leute da pushen, ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, für die wird es noch genug B-Pay-Per-Views in Amerika geben. Das heißt, ich glaube, WWE hat in Deutschland nicht viel zu verlieren in Bezug, wir kriegen die Halle voll oder so. Überhaupt nicht. Das Ding ist seit Ewigkeiten mehr oder weniger ausverkauft und das wird schon funktionieren. Aber natürlich kannst du ein bisschen Gefahr haben, da einen Letdown im Hinterkopf zu lassen, was ich übrigens auch nicht sehe, egal wer Codys Gegner gewesen wäre. Da hast du schon recht, Chris. Ne? Da hätte man auch Carmelo Hayes hinpacken können. Die Fans wären eh fröhlich nach Hause gegangen. Aber vielleicht sagt WWE, komm, Kevin Owens ist noch so ein Zuckerl, das geben wir denen noch mit, denn alle lieben Kevin und dann sollen sie Kevin doch kriegen. Alle lieben auch Cody und am Ende wird Cody gewinnen. Sie werden sich in den Arm nehmen. Alles ist toll. So, da die gehen nach Hause und freuen sich. Kann ich nachvollziehen, ja, fair enough, ist jetzt nicht wirklich das, extravaganteste, aber zumindest, ja, nachvollziehbar. Ja, und dann, der Rest war dann so zwischen irgendwie ganz gut und irgendwie ganz merkwürdig, denn wir brauchen ja auch noch ein Number One Contender für die WWE Tag Team Championship. Auch ganz interessant, diese Tag Team Championship. Das nächste Newsmäßige. Gewonnen haben die WWE Tag Team Championship ja Tama Tonga und Jacob Fatu. Verteidigt werden sie offensichtlich nach Freebird Rules mit der interessanten Stipulation, dass Solo Sikoa bestimmt, wer jetzt mal verteidigt. Ja, also auch nicht übel. Das wirft die Frage auf, was ist mit Jacob Fatu? Antwort, man weiß es immer noch nicht genau. Also Fakt ist wohl immer noch, dass geplant war, dass Jacob Fatu einen Verletzungsengel bringen sollte. Beim SummerSlam, genau, beim SummerSlam, damit Roman nicht mit Jacob irgendwie konfrontiert wird. Das hält man sich eben warm für später oder man hebt es sich auf für später. So, nun gehen aber die Gerüchte, das ist aber nicht bestätigt, dass sich Fatu tatsächlich verletzt hat. Und das passt ja auch so ein bisschen, weil viele von euch sagten, boah, das sah aber schon echt legit aus, die Verletzung. Und wenn, dann hat es geil gesellt. Also ich finde, er hat es auch mega geil gesellt. Auch wenn es eine legitte Verletzung war, das dann trotzdem noch so zu sellen, ist auch mega, ja. Also weil dann tut es ja wirklich weh. Und das war dann auch aller Ehren wert. Aber Fakt, man weiß nicht genau, was mit ihm ist. Es sieht wohl so aus, dass Jacob Fatu wirklich einen mitbekommen hat. Wann er wieder fit ist, wissen wir jetzt nicht. Wir wissen ja nicht mal, ob es überhaupt echt eine Verletzung ist. Aber das verdichtet natürlich dann die Hinweise, dass wir in Berlin die Verteidigung bekommen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Zwischen Pamatonga und hey, Tonga Loa. Hoffen wir mal, dass er schafft, 5 Minuten nicht zu botschen, aber das wird eng. So, also Jacob Fatu wohl nicht, fällt wohl aus. Schade, das wäre in Berlin, glaube ich, echt ein Burner gewesen, den da zu bringen. Aber nun wird es wohl Tamatonga und Tonga Loa sein, die natürlich jetzt erstmal einen Gegner brauchen oder ein Gegnerteam brauchen. Und da hat man das gemacht, was man immer macht, wenn einem nichts einfällt. Entweder suchen sich die Champions so bei Cody selbst die Gegner aus oder wir machen mal ein Number One Contender-Match. Und wen packen wir rein? Ja, die wir immer reinpacken, wenn wir nichts haben, nämlich A-Town Down Under, die immer noch mein Herz erobert haben, aber von denen im Moment nicht viel zu wollen ist. Aber sie sind immerhin Gegenstand der Show. Gegen die Street Profits, ja, die jetzt Bobby Lashley ja losgeworden sind. Und jetzt dümpeln sie rum, heißen jetzt auch eben wieder auch die Street Profits, also jetzt auch official mit allem drum und dran. Und wir werden sie gleich zum Mond pushen, hat man sich bei WWE gesagt. Und sie haben das Titelmatch gewonnen. Ja, für mich wirkte es, wie gesagt, dann doch ziemlich random. Ich mache das nächste, mache ich nicht. Ich mache hier mal einen Cut. Ja, Chris, ich weiß nicht, wollen wir dazu groß was erzählen?
Ja, du, wir haben die Tag Team Division natürlich schon oftmals besprochen und wir haben sie als Makel von Triple H irgendwie herausgezogen. Ja, also gut, die Street Profits haben halt wirklich ein Experiment probiert, wo ich mich erinnere, mir gedacht zu haben, boah, das ist natürlich jetzt perfekt. Du holst da Bobby Lashley, der hinter sich einen großartigen Run hatte, oder großartig, einen Run, der gut genug war. Er war ein Main Event, er wurde respektiert, er wurde bejubelt von den Fans. Und wir haben eh gesagt, ja, der nächste Schritt für die beiden, oder zumindest für einen der beiden, soll jetzt dann mal kommen. Und ja, das Booking, ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, war halt wirklich, ich würde sagen mal, nicht genügend. Und jetzt haben sie Lashley verloren. Ob das jetzt einen großartigen Unterschied macht bei dem Booking, weiß ich nicht. Aber irgendwie enttäuschend, weil Street Profits, ich weiß, ich erinnere mich sehr gern und sehr oft daran und hier auch wieder, die 4 Wochen Regentschaft der unglaublichen Tag Team Division bei Monday Night Raw haben sie ja auch mitgeprägt. Und jetzt kommt bei mir halt überhaupt kein Adrenalin hoch und nicht mal ein Prozentsatz, um dieses Team auch in irgendeiner Art und Weise in einem Match zu sehen. Und dann passt du sie halt mit so einem Stable, das sich selbst halt noch sucht. Vor allem die beiden Mitglieder. Tangaloa nehme ich mal raus. Der Mann macht einen großartigen Job, finde ich. Das, was halt möglich ist. Aber sein Tag-Team-Partner hat wirklich echt von allen Seiten...
Du meinst Tamatonga, oder?
Ja, Tamatonga, ja. Vielen Dank. Aber sein Tag-Team-Partner hat halt ihn gefühlt allen Dingen versagt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so die Nervosität ist. Ich kenne den Mann noch nicht so gut auch, aber hilft halt nicht auch, dich als sehr ernstzunehmenden Champion darzustellen. Ich persönlich bin halt in der Hinsicht auch wirklich schon sprachlos. Oder mir fällt ja nichts Neues ein. Und ich finde es so schade, diese neuen Gürtel die von Triple H eingeführt wurden, sind halt genau mein Geschmack. Weiß nicht, so ein Ding bei mir. Ich brauche gut aussehende Titel, damit das irgendwie bei mir funktioniert. Und die sehen für mich gut aus. Und sie hatten für mich auch die richtigen Champions mit A-Town Down Under. Nur auch die hast du dann entsprechend schlecht dargestellt, ja. Du hattest in den beiden halt, vor allem auch mit Pretty Deadly, zwei Gimmick-Tag-Teams, die das Ganze hätten noch längerfristig ziehen können. Und jetzt, ja, buckst du halt random zueinander und erneut, man, du hast, das finde ich gut genug erklärt mit Bashing Berlin und ich muss sagen, ich sehe da auch sehr viel dran. Nur, boah, ich weiß nicht, wenn ich mir da eine Karte kaufe und dann sehe ich, dass dieses Tag-Team-Match, denke ich mir auch mal, Leute, habt ihr da nicht irgendwie mehr zu bieten? Ja, es ist halt jetzt nicht die Creme de la Creme, aber natürlich, ich freue mich für die Street Profits und auch hier, es kann halt ein Startschuss sein für mehr, aber wie gesagt, ich glaube gefühlt, dass diese Tag Team Division bei Triple H einfach nicht in der obersten Schublade ist, nicht mal in der zweiten, die ist irgendwo unten, so eine alte Schublade, die nicht mehr aufgeht, die einfach klemmt und die will er nicht aufreißen, die will er nicht reparieren und ich persönlich spüre es hart, also für mich ist das definitiv ein großes Minuszeichen, denn Tag Team Matches sind cool, die machen Spaß und das hat man bei WWE eigentlich immer gut gemacht. Jetzt ist man wirklich den Ganzen irgendwie entflochten und schafft es nicht reinzufinden, obwohl, das sagen wir glaube ich sehr oft, unglaublich tolle Superstars und tolle Tag-Teams da drin sind und ja, also ich weiß nicht, ich werde mit dem nicht warm, ich werde auch mit Owens nicht warm, aber ja, es wird ja, jetzt wird auch nicht spektakulär, dafür ist ein Mann von diesen vielen halt leider sehr verbotscht, wenn Jacob Fatu da drin ist, sage ich Popcorn Wrestling, vielen Dank, unterschreibe ich, machen wir. So sind die Paarungen jetzt auch nicht knackig. Also auch hier super faul und zu kurzfristig. Warum nicht ein Turnier zum Beispiel? Also gefällt mir jetzt nicht unbedingt.
Nee, bin ich ja auch vollkommen bei dir. Du meinst eben WWE, dass mir den Tech-Teams immer ganz gut gemacht, würde ich so auch nicht stehen lassen wollen, weil WWE schon teilweise erbärmliche Tag-Team-Phasen sogar sehr, sehr häufig hatte. Bei NXT, da wird ein Stiefel draus, finde ich. NXT hatte überragende Tag-Team-Momente. Das waren ja die Highlights der Black-and-Gold-Takeover-Ära seinerzeit. Und da bin ich bei dir. Im Main-Roster haben wir da auch schon viele schlimme Phasen gehabt. Ja, das nächste finde ich jetzt ganz interessant, weil man hier, finde ich, so ein bisschen shake things up a little bit macht. Klingt erstmal völlig belanglos. Und ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen zu positiv rangehe. Ne? Also bestimmt sogar. Aber ich meine hier ein bisschen was sehen zu können oder sehen zu wollen. Erstmal Jade Cargill mit Bianca Belair. Die beiden tüdeln da immer noch miteinander rum. Gewann gegen Elba Fire mit Isla Dawn. Soweit relativ solide, ging auch relativ flott. Jade Cargill mittlerweile doch relativ random, wie ich sagen muss. Aber interessant finde ich das, was dann so nach dem Match passiert. Das muss überhaupt nichts bedeuten. Man könnte es, wenn man will, auch als random abtun. Aber ich will das gerade mal gar nicht. Ich möchte es ein bisschen positiv sehen. Blair Davenport kommt raus und unterstützt Fire und Dawn und greift Cargill und Belair an. Ich finde das ganz, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Blair Davenport ja Bea Priestley ist, die ja mit lange Zeit mit Will Ospreay liiert war, was ich alles gar nicht so richtig so mitbekommen habe in den letzten Wochen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass ich hätte Heels auch ehrlich gesagt das Ding machen lassen. Also ich hätte Heels hier die Oberhand behalten lassen wollen. Und dann natürlich der Letdown, Naomi kommt und rettet den Tag. Also das ist wieder von wegen auf junge Leute setzen und dann, was bei Cody Owens ist, ist hier dann wieder Naomi. Muss nicht sein. Hätte man hier die Heels auch mal ein bisschen standing tall lassen können. Aber immerhin, also Bea Priestley oder Blair Davenport bekommt ein bisschen Airtime. Und das fand ich eigentlich ganz okay. Ich mache gleich mal die nächsten Sachen auch noch mit durch, weil das alles so ein bisschen auf diesem Level ist, wo ich noch nicht genau weiß, wo das Pendel ausschlägt, aber ich tue mal so, als fände ich es erstmal noch gut. Das ging nämlich auch genauso weiter mit LA Knight als United States Champion. der ein bisschen was erzählen wollte, aber dann unterbrochen wird von Santos Escobar, der mit seiner Supergang, die auch gerne gepflegt Wein trinken, lange ist her, dass dieser großartige Ansatz da war, also Elektra Lopez, Umberto Carrillo, so heißt er jetzt wieder, und Angel Garza, also nicht nur Umberto und Angel, mal so, ist auch völlig Wumpe, und da hat man dann so ein bisschen angeteased, dass hier vielleicht zwischen L.A. Knight und unserem Santos Escobar was geht. Würde ich vielleicht sogar ganz süß finden, wenn nicht alles über Santos Escobar drüberstehende als Übergangsgegner sich zusammenfassen lässt. Haben wir auch ja gesehen, Santos Escobar hat danach auch relativ flott ein Match gewonnen, das ihn als Number One Contender für die United States Championship ausweist. Bezeichnenderweise gegen Andrade, von dem man ja eigentlich dachte, ja, der kriegt jetzt einen kleinen Push. Andererseits ist das hier auch storyline-mäßig sogar irgendwo nachvollziehbar, weil Carmelo Hayes hier sich eingemischt hat, was bei Andrade für die Ablenkung sorgte. Sprich, Andrade hat zwar verloren, aber ja durch Interference, und du kriegst dann so ein bisschen die Fehde Andrade gegen Carmelo noch ein bisschen spannend, wenn es denn funktioniert, und hast Santos Escobar als, ja, man muss es wohl Übergangsgegner nennen. Das heißt, man könnte hier so ein bisschen, also gerade bei Escobar und der Gang tut es mir immer so ein bisschen leid, weil da sind immer ganz nette Ansätze, aber irgendwie wirkt alles bei denen so ein bisschen desperate, als ob man sie da immer rausholt, wenn es was auf die Fresse zu verteilen gibt, um es mal, pardon my French, für diese Sprache so ausdrücken zu wollen, und dann gehen sie wieder, verstecken sich wieder hinter ihrem Stein, bis man sie wieder rausholt, damit sie irgendwie den Job machen wieder. Wir haben uns gefragt, und da mache ich das diese Runde von wegen aufstrebende Talente, ja oder nein, dann auch dicht. Wo ist eigentlich Giovanni Vinci? Und wir haben gelernt, wenn Gunther aus gutem Haus kommt, kommt Giovanni Vinci aus elitärem Haus, wie wir gesehen haben. La Dolce Vita wurde uns da gezeigt. Ich habe jetzt sogar mit dem Ferrari da durch die Gegend gefahren, auf dieser Vignette, wo man uns jetzt zeigt, dass man mit Giovanni Vinci tatsächlich einen Restart macht. Er kriegt ein komplettes Make-up, weiß ich jetzt nicht, aber glaube ich, kriegen die Wrestler tatsächlich auch, aber das ist egal. Ein komplettes Makeover vom Prügelknaben bei der Gunther Gang jetzt zum strahlenden Lebenskünstler, der aber auch Competition Power getankt hat. Also es ist ein Versuch, muss man ganz deutlich sagen. Sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Die Frage ist, ob es funktioniert. Ich würde es ihm von Herzen gönnen. Und ich bin wirklich auch positiv überrascht, dass WWE das hier macht. Also Giovanni Vinci, großartiger Wrestler, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich meine, wir kennen ihn ja hier alle auch, oder viele aus deutschen Zeiten noch. Der hat hier wirklich auch teilweise auf dem Kirmes sich den Hintern abgearbeitet, ist durch die Schule gegangen. Also der weiß, wie Hardworking Wrestling funktioniert. Dass er jetzt im Main Roster sogar einen Singles Run bekommt, mit einem kompletten Restart, finde ich absolut bemerkenswert. Freut mich riesig für ihn. Wenn ich jetzt gefragt werde, glaube ich, dass es funktioniert, würde ich mich etwas zurückhaltend äußern und sagen, mal abwarten. Die Herzen fliegen ihm alle zu. Mal gucken, wie sein Booking wird. Mal gucken, das ist auch sehr wichtig, wie die Fans ihn annehmen. Darauf wird es in allererster Linie ankommen. Wenn er da so einen LA Knight-Effekt hinlegt, mega geil. Andererseits ist Giovanni Vinci kein LA Knight. Ja? Also er worked ganz anders. Er tritt auch ganz anders im Ring auf. Das heißt, er wird über die In-Ring-Skills kommen, die ohne Frage da sind. Die Frage, die sich meines Erachtens aber stellt, kann das reichen, um in der Showbühne WWE A, in den Shows zu bleiben, oder B, vielleicht den Ganzen sogar seinen Stempel aufzurücken. Fakt ist, Giovanni Vinci ist hier mit neuem Gimmick aufgeschlagen, und allein das erscheint mir hier durchaus bemerkenswert zu sein in meiner Darstellung der ja, jungen, aufstrebenden Talente. Ja oder nein? Ja, ihr seht ja, ich stelle es so ein bisschen in Frage, weil alles, was ich eben gerade versucht habe, positiv darzustellen, kann man mit einem fragenden Unterton auch wieder zur Diskussion stellen. Und deswegen frage ich mal, Chris, von den Leuten, die ich jetzt gerade dargestellt habe, Wo siehst du da die größten Hoffnungen oder habe ich da vielleicht sogar zu viel Positives gesehen, als wirklich da ist?
Ich persönlich bin zunächst mal einfach glücklich, dass man tatsächlich in einem solch riesigen Roster jemanden nicht nur die Zeit gegeben hat in einer TV-Show, sondern man hat auch diese Vignette produziert und die war sicherlich nicht kostenlos. Ja? Und das ist immer wieder ein gutes Zeichen. Ja? Natürlich, Veer hat auch damals großartige Vignetten bekommen und daraus wurde dann nichts, aber ich meine, man muss halt immer so mit kleinen Schritten vorangehen. Negative Geschichte in dieser Situation ist, dass ich persönlich nicht wirklich glaube, dass hier eine Chance besteht. Es ist einfach viel zu selten hat so etwas funktioniert und viel zu selten hat WWE auch solchen Leuten diesen Spotlight gegeben. Da mussten die Fans schon zu kriegen, ja. Es würde mich unglaublich freuen und ich denke mal beim Schritt-für-Schritt-Prinzip, man komm einfach mal in die Shows und schau, dass du dort Airtime bekommst. Im Moment ist er kurz davor, denke ich, und das ist schon mal super weit, denn ich persönlich habe nicht mal mit sowas gerechnet, nach diesem unnötigen Split, um ehrlich zu sein. Von dieser jungen Garde, wo ich auch natürlich irgendwas sehe, das WWE probiert, beziehungsweise Triple H probiert, also ich habe schon immer Blair Davenport gut gefunden. Ihre NXT UK-Zeit war für mich auch sehr, sehr stark. Dort hat man halt leider anders gebookt. Und leider meine ich, man hat nämlich dort gut gebookt. Denn es war eine gut gebookte Show. Du hast deine Stars gehabt, das hat jeder auch gewusst. Und um sie wurde diese Show auch gedreht. Und sie war einer davon. Sie war eine Bedrohung. Sie hat Dinge gemacht, die jetzt nicht im Normalen drin sind. Sie hat Leute einfach hart verprügelt und ihre Matches regelmäßig gewonnen. Im Main-Roster war diese Situation bisher nicht gegeben. Und ich glaube, wir haben auch vor ein paar Wochen gesprochen, das Booking um sie eher mau bis jetzt. Bei Legado del Fantasma, wenn ich jetzt wieder sagen müsste, wo ich das meiste Potenzial sehe, hier auch absolut, bei jedem sogar. Hast du schon richtig gesagt, packt man halt auch aus, wenn man ihn braucht. Und ja, das ist dann halt wieder so ein Auf- und Ab-Booking, wo man leider als Zuseher Schwierigkeiten hat, das dann ernst zu nehmen. Deswegen, ja eigentlich, weil sie noch super frisch drin ist und einfach eine großartige Wrestlerin, würde ich hier sogar Blair Davenport nehmen. Aber das wird super schwer, glaube ich. Also das wird richtig, richtig schwierig, denn ich glaube einfach nicht, dass sie in diese Schablone des WWE-Superstars passt, ob jetzt Männer oder Frauen. Und das ist halt irgendwie so diese ernüchternde und konsternierte WWE-Situation, die man einfach dann auch so hinnehmen muss. Aber um jetzt mal die Frage zu beantworten, Blair Davenport gefolgt von Santos Escobar und Vinci, braucht halt dann so einen Moment, wo dann die Fans einfach investiert sind. Ob das jetzt über diese Vignetten funktioniert oder über einen speziellen Moment, der einfach witzig ist oder knallhart, das weiß ich nicht. Aber ich wünsche es ihm sehr. Und die alle, die wir genannt haben, auch du, die du genannt hast, hätten für mich deutlich mehr Potenzial und deutlich kreativere und unterhaltsamere Situationen in sich. Davon gehe ich absolut aus. Und das haben sie ja in Ansätzen, ob bei WWE, NXT oder außerhalb von WWE, auch sehr, sehr oft gezeigt. Und aus irgendeinem Grund bremst man das noch bei WWE.
Ja, kann ich mitgehen. Und ist bei dir, bist du am Strand, da ist ein Motorboot im Hintergrund oder so, ist ja faszinierend. Also ich habe richtig Bock auf Urlaubsfeeling jetzt, wo ich dich so gehört habe. Bringen wir es kurz zu Ende. Wir haben noch das zweite Tag-Team-Match, Number One Contender-Match gehabt. Also das erste hatten dann ja die Street Profits gewonnen und das zweite DIY. Sie haben nämlich gegen Pretty Deadly gewonnen, die noch im Vorfeld ja noch versucht hatten, sich bei der Money in the Bank Kofferträgerin Tiffany Stratton irgendwie ins Spiel zu bringen. Die war aber not amused und dann sind sie auch fröhlich weitergetigert. Ja, Pretty Deadly, also das wird erstmal wohl nix. So ein bisschen wie A-Town Down Under. so ein kleines bisschen das Tech-Team der Herzen, aber wenn es darum geht, dass sie verlieren, verlieren sie auch. DIY, wie die Jungfrau zum Tech-Team-Championship gekommen, dann ziemlich random wieder verloren, kriegen jetzt mal wieder ein Number-One-Contender-Match. Boah, keine Ahnung, was du für eine Story da jetzt erzählen willst. Im Zweifel gar keine, könnte ich mir vorstellen. Also klar, du kannst jetzt DIY gewinnen lassen gegen die Street Profits und dann das hart erarbeitete Rematch inszenieren, das die wenigsten interessieren würde. Andererseits, Street Profits wird, glaube ich, auch nicht viel mehr interessieren. Also das ist alles, ist so eine Sache. Ja, über die wrestlerische Qualität von DIY gegen die Bloodline müssen wir nicht reden. Das wäre auf einer Pay-Per-View-Bühne nochmal was anderes als bei einer Weekly, wo ja DIY zuerst die Gürtel verloren hatten. Jetzt könnte man überlegen, man lässt sie nochmal das Spotlight genießen auf einer Pay-Per-View-Bühne. Aber irgendwie sagt mein Gefühl, es geht mit den Street Profits, die ja so ein bisschen jetzt auf der Redeem-Tour zu sein scheinen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, lange ging das Ganze sowieso nicht. Main-Segment war dann wieder Roman Reigns, der zurückgekommen ist. Es gibt ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ja? Also wenn ihr das SummerSlam-Segment gesehen habt, dann habt ihr auch das Segment gesehen letzten Endes. Nothing new here. Solo kommt und sagt, ja, Reigns, komm doch raus. Ich bin der Tribal Chief. Wenn du da ein Problem hast, ja, dann sollen wir es jetzt mal hier klären unter uns. So, Reigns kommt, bügelt alles nieder. Wird kurze Zeit gerät er in Bedrängnis, fertigt aber alles ab und Solo Sikoa zieht sich und sagt, wenn du ein Problem hast, dann komm doch her, ich bin ja jetzt schon weggelaufen. Also alles so eine Sache, will ich mal sagen. Was natürlich nicht überrascht, dass Reigns hier unglaublich bejubelt wird. Das funktioniert sehr, sehr gut. Er wird auch ziemlich stiff inszeniert, der auch mit der Treppe dann arbeitet und hart zu Werke geht. Chris hat es so schön gesagt nach dem SummerSlam, er hat es nicht gefühlt und es geht mir tatsächlich, es geht mir auch so, ich fühle es so semi in Anführungszeichen. Wir haben darüber gesprochen, es liegt so ein bisschen an Solo. Jacob war noch so ein bisschen das Salz in der Bloodline-Suppe, nur ist Jacob aber erstmal raus. Roman hat eigentlich nichts Neues gemacht, ja, also eigentlich ist der Drops doch jetzt gelutscht. Er hat zweimal sehr, sehr klar Solo Sikoa fertig gemacht. Und der musste dann immer sich zurückziehen und eigentlich hat ihn noch jetzt erledigt. Also jeder weiß, wer hier das Sagen hat, aber man weiß eben nicht so genau, wie man jetzt offensichtlich weitermachen soll. Vielleicht ist auch alles Teil eines großen Plans, den wir noch nicht sehen. Ich will es bei Hunter, wie gesagt, nicht ausschließen, aber jetzt habe ich zum zweiten Mal gesehen, wie Reigns die Bloodline fertig gemacht hat und wie willst du da noch einen Payoff machen? Also der Payoff ist doch jetzt da, ja, die Bloodline ist erledigt, Chris.
Ja, du hast es für mich wunderbar zusammengefasst. Für mich ist es leider sehr, sehr schwach. Also der Mann ist ein absoluter Topstar. Er ist vielleicht sogar der Star der Company zurzeit und es wirkt halt super random. Ich hätte mir tatsächlich irgendwie eine Promo von ihm auch gewünscht, damit er erklärt, damit er mal auch zeigt, was er hier vorhat, ja? Warum er zurückgekehrt ist. Ja? Das Einzige, was er kommt, ist einfach problemlos, wie du schon gesagt hast, den neuen Tribal Chief abzufertigen. Und deswegen, wir haben ja die Bedrohung dieser Storyline schon besprochen, nämlich, dass du einen Gegenpart hast, der einfach nicht so weit ist. Und uns wird das nicht nur suggeriert, die WWE drückt es uns ins Auge, dass der neue Tribal Chief noch nicht so weit ist. Und um ehrlich zu sein, jetzt wo uns die Big Four Pay-Per-Views langsam ausgehen in diesem Jahr, beziehungsweise sie sind uns ausgegangen, frage ich mich tatsächlich, wie man das macht. Und man kommt ja selbst ein bisschen in zeitliche Bedrängnis, wenn man nächstes Jahr bei Mania auch Rocky noch zurückholen möchte, was man tatsächlich macht. Deswegen, also die Schulterklopfer, die wir uns selbst geben, die sind immer sehr, sehr nett. Aber ich persönlich glaube, und da sind wir natürlich nicht alleine, aber man hat sich keinen Gefallen getan, hier Roman Reigns zurückzuholen. Ja, also ich persönlich fand den Pop auch nicht so gut, aber vielleicht ist er untergegangen in dieser großen Halle. Und zweitens, es wirkt für mich auch nicht so, als hätte man da langfristig einen Plan dahinter gehabt. Ich kann mich irren. Aber das ist gefühlt für mich jetzt schon erledigt. Er hat gezeigt, dass er der Tribal Chief ist. Und wenn jetzt Roman Reigns wieder die nächsten 6 Monate weggeht, einen Unterschied machen würde. Denn am Ende sind wir da, wo wir davor auch schon waren. Wir wissen, dass Solo nicht so weit ist. Das haben alle gewusst. Und man hat ihn leider mit dem SummerSlam nicht großartig geholfen. Man hat Jacob Fatu verloren und man hat Tag Team Champions, wo 50% davon nicht ready sind für eine Main Event Storyline. Und Das ist schade, denn wir haben hier tatsächlich noch immer so die Resttropfen einer der größten Storylines aller Zeiten vielleicht in dieser Company. Und man wirft jetzt ein bisschen um sich herum und verschwendet wertvolles Wasser, um das mal so zu sagen. Und irgendwann droht das Wasser auszugehen. Und bei mir, muss ich sagen, wird der Durst nicht bekämpft. Und ich habe auch irgendwie keinen Durst im Moment, obwohl ich großer Fan von Roman Reigns bin. Aber, weiß nicht, die Aura, die er ausstrahlt, die ist noch da. Aber ich weiß nicht, ich muss es tatsächlich so zusammenfassen, ich fühle es nicht. Und das doppelt und dreifach unterstrichen.
Also es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du es jetzt gerettet kriegst. Also Solo muss jetzt weg, so blöd das klingt. Und Jacob hätte ein Faktor sein können, tatsächlich, aber selbst das hätte sich, finde ich, nicht groß genug angefühlt. Also eigentlich gegen Reigns gehen nur Kaliber wie Cody und der ist durch, muss man ganz deutlich sagen. Das haben wir jetzt zweimal bei WrestleMania gehabt, das wäre jetzt auch abklatschmäßig. Und ansonsten kannst du jetzt eigentlich fast nur Rocky zurückholen oder Steve Austin oder irgend solche Sachen, damit du da auf dem Level rumtigerst. Auch John Cena wäre low, wenn du John Cena jetzt gegen ihn stellen würdest. Also Reigns ist too big, ja, er ist zu groß, als dass er jetzt hier gegen so eine stümperhafte Tribal Chief Wannabe Bloodline 2 fäden könnte. Und dann geht wirklich der Counterpart nur über Dwayne Johnson. Und der hat, glaube ich, genug andere Sachen zu tun derzeit. Jacob ist A, verletzt und B, wird es auch nicht großartig sein. Also dreht sich Reigns um sich selbst. Und Reigns kann sich nur dann um sich selbst drehen, wenn er den Titel hat und immer wieder sagt, dass alle ihn bitte acknowledgen sollen, dass alle auch doof sind. So, und das ist nun mal jetzt nicht mehr da. Das ist eben, also als er gegen Cody verloren hat, wussten wir alle, dass es für Reigns jetzt interessant wird, wie der nächste Step für ihn sein wird. Und derzeit dümpelt er im Niemandsland so ein bisschen rum, weil die Bloodline eben nicht so heiß ist. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, aus WWE-Fanboy-Sicht, ja, Moment, Reigns holt sich jetzt seinen Platz zurück, der ihm von Solo genommen wurde. Und das Entscheidungsmatch kam ja noch gar nicht, wie, keine Ahnung, Blumenkette on the Pole oder was weiß ich, Jacob Fatu, wer kriegt den Käfig auf und lässt ihn, was auch immer, ja. Aber wie Chris schon sagte, das kann man sicherlich machen, aber ob das jeder so fühlt, das kann man zumindest in Frage stellen. Chris und ich fühlen es nicht und damit gehen wir vom leicht ausgewaschenen Blau zum vielleicht gefährlicheren Rot rüber.
Ja, sehr, sehr gerne. Also Money in a Draw haben wir ja auch Storylines, die tatsächlich beim SummerSlam nicht beendet wurden, sondern weitergeführt. Und angefangen hat das Ganze mit dem neuen Judgment Day, beziehungsweise mit Rhea Ripley, die jetzt auf sich allein gestellt ist, beziehungsweise gemeinsam mit Priest Rache schwört. Und Dominic Mysterio und Liv Morgan haben mit großem Sicherheitsabstand diese Promo von Rhea unterbrochen, die inhaltlich für mich, ohne jetzt ständig irgendwie negativ zu sein, die Gefahren auch bei ihr wieder verdeutlicht. Nämlich, ja, das hat mir wehgetan und ich musste die Gefühle ein bisschen die alles niedermetzelt und Dominik war einfach dein Toyboy für langweilige Stunden. Hör auf mit dem Blödsinn.
Und es ist genau das, was wir gesagt hatten, ja, dass die jetzt ja, das weichgespülte genau. Babyface ist. Ja, da ist ja sogar Priest noch cooler im Moment, aber Entschuldigung, ich wollte nicht reingrätschen.
Nee, bitte, immer wieder gern. Auf jeden Fall unterbrochen wurde sie eben mit Dominic Mysterio und Liv Morgan und Dominic hat das Ganze versucht zu erklären, warum er das gemacht hat. Er hat gesagt, ja, Mann, ich hatte satt, dich Mami zu nennen und Liv Morgan lässt mich Videospiele, boah, also das ist schon ziemlich hart für so eine Main-Event-Fehde der Frauendivision.
Ich dachte, jetzt wird ein bisschen Rated A, so nach dem Motto, ja, die lässt mich Sachen machen, wann ich will, wie ich will. So, oha, sind wir jetzt auf dem Level angekommen? Ja, sie lässt mich Videospiele spielen, alles klar, doch PG, schönen guten Appetit, ja. Main-Event, ja, danke.
Das ist es, genau. Also wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen über irgendwelche Hotelszenen bei Netflix. Das ist einfach nur eine Fehde über einen noch sehr jungen Mann, der doch deutlich mehr Bock hat, vor der Konsole zu sitzen. Gleichzeitig hat auch Liv Morgan gesagt, dass sie eine sehr zerbrochene Mami im Ring sieht und dass sie ihr nicht nur Dominik gestohlen hat, natürlich auch den Titel. Rhea hat gesagt, ja, ich werde mir das Ganze zurückholen, beziehungsweise den Titel zurückholen. Aber das Schöne ist ja, ich weiß ja jetzt, oder wir wissen jetzt, wo ihr seid. Und mit diesem Satz waren natürlich beide verwirrt. Und hinten hat natürlich großes Meme-Potenzial, dieses Standbild. Steht plötzlich Damien Priest und attackiert Dominic Mysterio. Rhea hat auch probiert, Liv Morgan zu schnappen, hat nicht so ganz funktioniert. Also es ist quasi, um mal auch dieses erste Segment abzuschließen, im Moment eher die Geschichte, dass wir oder dass man uns jetzt vorzeigt, okay, Rhea ist ein bisschen gebrochen und jetzt beginnt dieser Weg irgendwie, um sich zu regenerieren und diesen Titel neu zu holen. Und Damian Priest ist halt rot vor Wut und will alle auseinandernehmen, die im Judgment Day oder im neuen Judgment Day sich befinden. Er hat Kalito bekommen, diesen auch locker besiegt. Und hier ist auch dann die Situation, wo wir gesagt haben, oder wo du gesagt hast richtigerweise, dass Damian eigentlich ganz gut noch dargestellt wird. Er gewinnt seine Matches. Er hat auch gegen Braun Strowman als Champion gewonnen. Seinen Titel ist er jetzt zwar los, aber die Regentschaft war auch ganz gut. Hier gewinnt er und er versucht jetzt dieses neue Stable niederzumetzeln. Ich weiß nicht. Es ist nicht viel Fleisch auf diesen Knochen, muss ich sagen. Es ist eigentlich zu Ende erzählt und diese Story wurde leider super weichgespült, indem du wirklich allen Protagonisten das Interessante genommen hast, nämlich Liv Morgan, die ihre die Attraktivität, den Sexappeal und auch ein bisschen dieses Geheimnisvolle man ihr genommen hat, nämlich einfach, dass man sagt, okay, sie hat jetzt das, was sie sagt und das Einzige, was jetzt für sie wichtig ist, ist davonzulaufen vor einer Frau, vor der sie offensichtlich Angst hat. Auf der anderen Seite nimmst du Rhea Ripley auch einfach dieses Aggressive, Intensive, dieses einfach, ich bin die Alpha-Frau hier und ich führe diesen Judgment Day und Dominik spielt nach meiner Pfeife, weil ich ihn irgendwie überzeugen konnte durch irgendwelche Geschichten. Und Dominik, der halt auch einfach sein Ding gemacht hat und das irgendwie auch in einer Situation bzw. in einer Art und Weise, wo du sagst, okay, das finde ich ganz witzig, das ist auch lustig, den auszubuhen. Es ist halt ein Trend, wo er reingerutscht ist, wo wir auch sagen, gut, das ist halt natürlich auch ein großer Vorteil, aber die Magie ist für mich raus. Es ist einfach auch nicht mehr so spannend, der Zauber fehlt drumherum, aber zumindest kann ich dem Ganzen eines geben, nämlich Longevity und dass man das Ganze gut streckt. Ob das jetzt für Leute interessant ist, weiß ich nicht. Ich persönlich zähle mich jetzt nicht dazu. Einfach weichgespült hat und ein Match jetzt beim nächsten Pay-Per-View, ob das jetzt in Berlin ist oder wo auch immer, oder ob man ein Mixed-Tag-Team-Match macht, mir persönlich jetzt nicht Adrenalin verschafft oder das Blut zum Kochen bringt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Nee, auch so, wie du sagst, tatsächlich. Andererseits, Props kann man Dom schon geben. Ne? Also sagen wir auch immer wieder, wenn man weiß, damals, als er bei WWE anfing, als Vatersöhnchen und absolutes Lowlight, der hat sich schon established. Und klar ist ja auch, dass man da irgendwann, sagen wir, in die Profischiene dann rübergeht. Ne? Dann wirkt es doch professionell, dann macht man seinen Job, in Anführungszeichen. Das macht er gut, ja. Der ganze Judgment Day macht das ja ganz gut, aber sie machen eben alle so ihren Job, so kommt es rüber, dass du, die Amis sagen, glaube ich, beating a dead horse oder so, wenn irgendwann nichts mehr geht und man versucht es dann trotzdem immer noch wieder. Auf dem Level ist der Judgment Day meines Erachtens tatsächlich nicht, aber es ist vielleicht tatsächlich auserzählt, wie du sagtest. Man kann jetzt diese Kuh noch ein bisschen melken und es sei allen Beteiligten herzlich gegönnt. Man hat ja auch mit Liv Morgan jetzt einen neuen Faktor drin, mit Kalito auch, der macht es immer noch großartig, kriegt aus Maul und hat sonst auch nicht viel zu melden, aber finde ich ganz gut. JD McDonagh ist immer noch der Spot-Monkey, der alles mitnimmt, was er mitnehmen soll. Das ist alles okay und alle machen ihren Job auch gut. Aber es ist für mich eher tatsächlich so Mid-Card, so Wyatt-Hicks-Zeug, als dass es da die Main-Event-Fehde ist. Alleine die Fans scheint es immer noch ganz gut zu finden und dann ist doch alles in Ordnung. Ja? Also Chris und ich sind jetzt not so amused, aber wir verstehen, dass viele sind.
Genau, also ich kann jetzt auch so quasi diesen Faden aufnehmen von dir, von der SmackDown-Ausgabe. nämlich jenen, dass man auch bei Monday Night Raw so ein bisschen probiert, eine ja, nicht neue Garde auf den Weg zu schicken oder irgendwelche neuen Superstars zu etablieren, aber man gibt vielen neuen Gesichtern On-Air-Zeit. Und das kann ich auch hier ein bisschen durchgehen. Du kannst mich gerne dazwischen grätschen, wenn ein Superstar oder ein Name für dich interessant wirkt. Ich denke mal auch interessant, dass man so eine kleine Fehde jetzt plant mit Alpha Academy und Creed Brothers, beziehungsweise auch mit Maxine Dupri gegen Ivy Nile zum Beispiel. Man hat Odyssey Jones endlich sein lang gesehntes Debüt gegeben. Der fehdet so mit New Day gegen Final Testament, wo man auch sagen kann, okay, Cross ist jetzt nicht neu hier, aber ich setze ihn, mit Santos Escobar würde ich ihn jetzt nicht gleichsetzen, da hat Escobar doch deutlich besseres Booking bekommen. Aber auch so ein Mann, wo viele, glaube ich, auch mehr drin sehen. Vor allem auch jeden Fall sehe ich da auch deutlich mehr, vor allem dieses Debüt damals unter Triple H, hatte deutlich, deutlich Potenzial, deutlich mehr Potenzial. Damage Control.
Wobei, ganz kurz, ich grätsch mal kurz rein.
Ja, bitte.
Weil du meinst, ich soll ja, wenn mir was einfällt.
Ja, unbedingt.
Für mich wirken tatsächlich hier AOP und Cross wie Mittel zum Zweck in Bezug auf die Spannung zwischen New Day. Ja, also ich finde, das haben sie auch sehr gut gemacht. Xavier Woods hat da so ein bisschen sich zu Wort gemeldet, nachdem Cross sagte, ja, hier, alle glauben, dass Odyssey Jones Big E replacen soll bei New Day. Aber ich weiß, er soll dich, Xavier, ersetzen. Und Kofi, hey, halt mal, Ball flach halten und so. Und Xavier Woods wollte gerade was sagen über ein Match, das angesetzt wird. Und dann meinte Kofi, hey, wir machen jetzt, wenn alle da sind, können auch alle mitmachen, wir machen jetzt ein Six-Man-Tag-Team-Match nächste Woche und so. Und das fand Xavier Woods jetzt nicht so doll. Also da wird so ein bisschen was an Tension angedeutet. Und für mich wirkt Cross und AOP wirklich eher wie Mittel zum Zweck bei der ganzen Geschichte. Sie sind dann natürlich wieder so ähnlich wie viele andere auch. So, sie kommen dann eben mal, um ihren Job zu machen, und dann können sie auch bitte gleich wieder gehen. Und im Endeffekt sind es dann doch nur wieder die Alten, die dann in die Storyline intensiv drin sind. Aber ich bin, was das Große und Ganze angeht, vollkommen bei dir, denn du machst jetzt noch weiter. Also auch bei Raw haben wir viel neue Gesichter gesehen, das stimmt schon.
Genau, auf jeden Fall, auch wenn man sich natürlich die Tag Team Division auch bei den Damen noch immer etwas schwächer für mich, aber man hat da auch wirklich mit dem neuen Tag Team, mit Shayna Baszler und Sonya Deville, hat Zoe Stark, hat man da eben auch Superstars, die ein bisschen sich selbst nicht finden müssen haben. Shayna Baszler hatte das NXT-Gimmick, aber Zoe Stark zum Beispiel, für mich ein super Beispiel, wenn wir über sowas reden. Bronson Reed, muss man überhaupt nicht noch drüber reden. Pete Dunne, ja. Also ich finde das ja gar nicht so schlecht, dass man hier ist tatsächlich irgendwie so etwas deutlich geworden in diesen letzten beiden Ausgaben zwischen Raw und SmackDown, dass man viel On-Air-Time quasi auch Leuten gibt, wo wir persönlich, glaube ich, und bei Vince McMahon vielleicht 1% von diesen Leuten gesehen hätten. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und wird sich zeigen, ob sich da... Nicht jeder kann es natürlich durchbringen, das wissen wir. Aber wenn ein, zwei Superstars da rauskommen, aus den Namen, die wir jetzt beide genannt haben, ist das, glaube ich, schon mal eine super Ausbeute für WWE und für die Zukunft.
Zumal das nicht die typischen Sports-Entertainer sind, sondern eher wirklich die Worker, ja, also aus den Indies, oder teilweise auch von WWE selbst kreiert. Das sind nicht immer Leute mit Gardemaß, um es mal so zu sagen. Und das finde ich so bemerkenswert, dass das Hunter, also auch Vinci ist ja was Größe und so angeht, nicht Gardemaß. Oder auch Ivy Nile, das ist ja nicht irgendwie das Mädel, das unter Vince McMahon in die Shows gekommen wäre oder sowas. Also finde ich richtig gut, dass man in diese Richtung da auch ein bisschen experimentiert. Das sind nicht die Larger-than-Life-Charaktere, muss man so zu sagen. Und Hunter geht mit ihnen, finde ich einfach gut. Ja.
Genau, und wie gesagt, wenn du da ein bisschen dann das Ganze trennst von den Leuten, wo du sagst, okay, das wird nichts, und die spannend und interessant sind, ist dann halt dieses langfristige Booking umso interessanter, beziehungsweise umso wichtiger, um sie für uns interessant zu machen. Ich weiß nicht, ob interessant ein gutes Stichwort ist für das nächste, denn es kommt zum nächsten Segment, und Randy Orton kommt heraus, ein großer Jubel, Leute singen sein Theme mit, ist jetzt auch ein Ding, vielen Dank Frankreich. Und er kommt raus und sagt, ja, also Das hier ist ja alles super nett, was der Gunther macht. Aber es wird Zeit für mich, wieder Champion zu werden. Und so ungefähr vor 20 Jahren, glaube ich, hat er gesagt, wurde er ja der jüngste Weltschwergewichts-Champion. Und jetzt bei Ash in Berlin möchte er erneut die 15. Regentschaft starten. Und nebenbei orten, ähnlich wie mich, Cena, glaube ich, 1200 Tage ohne Singles PLE-Win. Bin gespannt. Das letzte tatsächlich gegen den Fiend bei WrestleMania. Angebitten lassen, kommt raus. Der Mann aus gutem Hause und sagt, ja, Orton, also du bist, ich respektiere dich, du bist ein großer Star, vielleicht einer der größten Stars in dieser Company, aber du hast auch ein bisschen jetzt die letzten Jahre verschwendet und dein Potenzial nicht komplett ausgeschöpft und das wird dir im Match gegen mich zum Verhängnis. Deswegen, dann haben sie ein bisschen angespielt, so, ja, du wirst es nicht kommen sehen, du wirst es kommen sehen. Das dämliche Spiel mit dem Finisher von Randy Orton, das seit 2009 als Fädeninhalt benutzt wird. Auf jeden Fall haben sie sich noch ein bisschen gekannt. Der hat nämlich sich in Sicherheit gewogen, war Backstage bei dem Pierce, hat sich beschwert, dass ein Superstar von SmackDown ein Titelmatch bekommt und jemand wie er, der ständig von diesem Titel betrogen wurde, wurde hier missachtet. Ja? Und die haben beiden, also Adam Pearce hat ihm erklärt, warum Orton das Titelmatch bekommt und dass er für ihn nichts habe, denn CM Punk hat Reiseprobleme. Das hat sich als Lüge erwiesen, denn CM Punk war hier und hat dann, ich nehme das gleich alles mit, McIntyre mit einem Gürtel oder mit dem Gürtel von McIntyre verprügelt. Man hat auch, glaube ich, bei den sozialen Medien die Wunden gesehen vom Schotten. Und Gunther wurde von den Ganzen abgelenkt und aus dem Nichts, unvorhersehbar, ist das Stichwort, kommt der RKO von Randy Orton. Also hier haben wir gleich zwei natürlich Fäden mit hineinbekommen. Es sind die größten Fäden im Moment und angedeutet wurde ein Strap-Match, glaube ich, zwischen McIntyre und CM Punk. Erinnert natürlich an dieses Dog-Collar-Match gegen MJF bei AEW. Natürlich wird es nicht annähernd so brutal. Aber auch interessant, dass man diese Matchart wählt bei CM Punk. Ich weiß nicht, da kannst du vielleicht gerne vielleicht mehr dazu sagen und ich äußere mich zu Orton und Gunther. Hier auch eine Fehde, die tatsächlich natürlich einen langfristigen Aspekt hat, dadurch, dass die Schulter von Orton nicht unten war, finde ich nicht so schlecht. Also ich habe mich ja viel zu oft beschwert, um jetzt zu sagen, dass mir das nicht gefällt. Aber es ist halt ähnlich wie bei Kevin Owens, einfach für mich sehr random. Und es wird ein Match sein, das ich, glaube ich, etwas sogar besser sehe als du. Aber ich merke auch, dass mir bei Gunther einfach auch irgendwas fehlt. Also ich komme irgendwie nicht zurecht mit diesem Gimmick. Gott sei Dank hat er aufgehört, mit seinem elitären Haus zu sprechen. Aber es ist für mich noch nicht die ersehnte Regentschaft. Die kann natürlich kommen, vor allem mit einem Sieg gegen Randy Orton kann sie auch an großen Potenzial gewinnen, aber im Moment, ob das der richtige Gegner ist, es ist ein großer Gegner und du hast schon richtig gesagt, die Fans werden sich freuen, aber da fehlt mir vielleicht so ein bisschen ein Überraschungseffekt, der größer ist als ein RKO out of nowhere, den wir ja alle gefühlt schon 30 Jahre sehen und die andere Fehde, da ist natürlich die Intensität noch drinnen und es ist gefühlt noch nicht auserzählt, aber ob es ein Strap-Match sein muss, ob das jetzt in Berlin stattfinden muss, ich persönlich hätte genug gehabt, wenn man sie einfach in eine Zelle steckt bei Bad Blood. Aber so wird es eine Trilogie, Punk wird es gewinnen und dann kommt wahrscheinlich der Abschluss bei Bad Blood.
Ja, bin ich tatsächlich über weite Strecken bei dir. Wo ich ein bisschen positiver bin, tatsächlich was Aufbau und Darbietung angeht, ist das Konfrontationssegment zwischen Gunther und Randy Orton. Ich fand, die beiden haben das richtig gut gemacht. Auch, dass Randy so ein bisschen so Old Viper-mäßig da die Kieferknochen malen lässt und man die Muskeln hat spielen sehen, als Gunther sagt, ja, dein Großvater, screw up, dein Vater auch und du bist der Allergrößte, bist auch irgendwie dumm und so. Das kann Orton immer noch sehr gut, sowas zu verkaufen. Macht das auch unglaublich charismatisch. Und bei Gunther, also er ist ein bisschen anders und limitiert durch das neue Gimmick, denke ich auch. Aber er ist immer noch gut, richtig gut am Mic. Und ich finde, Gunther und Orton am Mic ist jetzt nichts, was die Halle abreißt, aber es ist wirklich gut. Ja, es ist nicht überragend, aber richtig, richtig gut. Ich habe das Segment gerne gesehen, weil ich Orton in der Situation auch immer noch ganz gerne mag. Gunther ist auch der richtige Gegenpart für dieses Segment. Der ist nun mal ein starker Worker. Und dann wird auch Orton wieder interessant, der hier auch klar als Underdog reingeht. Er wird auch verlieren, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Ja, also Orton wird nicht den Titel gewinnen. Ganz sicherlich nicht. Aber so random das Match ist, so gut finde ich, wie sie es delivern. Und wie gesagt, es gibt ja auch eine gewisse Vorgeschichte mit die Schulter war nicht unten und sie war nicht unten. Und das ist okay. Punk und Drew, da war ich ja eh nie der größte Fan von. Ja, also die machen das natürlich sehr, sehr gut und haben auch eine sehr intensive Fehde mit großartigen Momenten ja gehabt. Aber so sehr die Aktien von Drew bei Chris lange, lange gestiegen sind und immer noch steigen und ich Drew auch sehr, sehr gerne mag tatsächlich, ist ein feiner Kerl, zumindest wir kennen ihn nicht, aber so wie er das on-air macht, er ist ein Working Horse, denke ich mal, er macht auch über die sozialen Medien immer sehr coole Sachen, das baut er auch gut ein. Letzten Endes ist es Drew und Punk, ich wüsste gar nicht, gegen wen ich Punk überhaupt jetzt idealerweise in der Situation sehen würde, vielleicht tatsächlich auch Gunther, weil Punk gegen Orton, not so much. Punk gegen Drew, weiß ich auch jetzt nicht. Und Punk gegen Rollins, bitte nicht. Also, Gunther ist irgendwie im Moment derjenige welcher, weil er eben fresh ist, weil er sehr, sehr gut ist, weil die Matches auch großartig sind und du es eben noch nicht so oft gesehen hast im Main-Roster. Und sämtliche Paare noch nicht so oft gesehen hast im Main-Roster. Klar, Punk gegen Drew hast du auch jetzt erst einmal gesehen. Zumindest, ich weiß nicht, ob die früher schon mal was, bestimmt haben die auch früher schon Matches gegeneinander gehabt. Safe sogar. Aber jetzt zumindest in den letzten 10 Jahren haben wir es erst einmal gehabt. Und ja, weiß nicht. Also Drew und Punk, been there, done that. Das will mich nicht so richtig mehr hypen. Aber ich verstehe alle, die es hypt. Und ich habe es dir gesagt, das Match wird ziemlich sicher nach Berlin kommen oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und nun kriegen wir es in Berlin. Also da hat man auch die Show ein bisschen jetzt aufgepeppt. Und Punk gegen Drew ist, das ist ein Brett, das kann man schon sagen.
Genau, absolut. Deswegen, es ist halt auch am Ende, wenn du die Matchkarte dann anschaust, ich meine, wir werden die Preview machen, die WWE beschenkt die Fans schon mit dem, was man im Moment hat an Superstars und das ist auch absolut fair enough. Großartig viel beim Monday Night Raw gab es jetzt nicht, außer einen sehr tollen Main Event, Tour of Three Falls zwischen Bron Breakker und Sami Zayn, wo man...
Bronson hast du schon angesprochen, oder?
Bronson Reed, der R-Truth.
Kurz und knackig, naja. Genau, übrigens, ja. Bronsons Booking finde ich mega, mega gut im Moment.
Absolut, ja. Also der schickt da die Leute nacheinander nach Hause. R-Truth war das nächste Opfer der Tsunamis. Und wie gesagt, er hat sich damit erklärt, dass er sich selbst die Opportunities quasi krallen muss. Und das tut er auch. Und R-Truth, ich meine, wenn du schon solche Leute im Roster hast, ist das natürlich perfekt, um diesen herzunehmen. Ist jetzt auch aus den Shows geschrieben. Und so muss man weitermachen. Ich bin sehr gespannt, wie hoch man mit ihm gehen möchte, was für ein Potenzial darin sieht. Die Intercontinental Championship ist jetzt bei Bron Breakker, ist natürlich ein bisschen bitter jetzt, denn beide sind ein Brett gerade und ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn die beiden gegeneinander antreten. Ist halt so eine Heel-Heel-Geschichte, aber gut, das kann man ja auch leicht umgehen. Aber ja, abschließend kann ich nur sagen, toller Main-Event, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist eine Empfehlung. Der Rest... Ich glaube, es leidet ein bisschen drunter, dass wir sehr wenig Zeit hatten zwischen den Pay-Per-Views oder Zeit haben und die Fäden halt jetzt irgendwie teilweise sogar unterbrochen werden und jetzt ganz neue Kapitel aufgeschlossen werden für diesen Pay-Per-View mit Owens und Orton und der Tag Team Division. Aber alles in allem sehe ich da eine Konsequenz, sehe ich einen roten Faden und sehe auch gute Matches und eine Matchcard, die, wenn wir über sie sprechen, wahrscheinlich eher im positiveren Bereich ist als im negativeren. Und so würde ich das Ganze auch im Moment tatsächlich zusammenfassen.
Ja, ich auch. Kurz und knackig. So wie das Booking hier mit Sami Zayn und unserem guten Bron Breakker gelaufen ist, ist es eigentlich überragend. Hättest du ihn nicht vorher gegen Sami Zayn verlieren lassen. Also genauso hätte es machen müssen. Er hätte Sami Zayn im ersten Match squashen müssen, den Titel sich holen müssen, dann hätte es dieses Redeem-Match geben können, wo Sami Zayn auch einen Fall gewinnt, wo er Breakker ans Limit bringt, am Ende aber verliert und dann genau so das Ganze zu Ende bringt, wie sie es jetzt gemacht haben. Breakker acknowledged Sami so ein bisschen, aber sagt auch, okay, we're done, das war's jetzt, wir sind durch und geht dann einfach weg und Sami steht dann da als der Held, der er eben ist, aber der eben verloren hat, ja. Man hätte es nicht gebraucht, Sami Zayn zuerst dieses eine Match gewinnen zu lassen, aber meine Güte, Braun hat sich, finde ich, einigermaßen davon erholt. Jetzt muss man ihn weiter entsprechend booken. Und wie du sagtest, nicht so gut für Bronson Reed, denn Bron Breakker wird den Titel jetzt erstmal nicht verlieren. Ihr habt gesehen, unser guter Chris ist gegen Ende ein bisschen schnell geworden, denn er ist ja nun im Urlaub, er ist ja unterwegs und eigentlich sagte er, er hätte nur bis halb Zeit gehabt, nur haben wir schon 4 Minuten nach halb hier an dem Donnerstag, wo wir aufgenommen haben. Deswegen wollen wir ihn gar nicht weiter abhalten, noch so ein bisschen Urlaub zu machen und kommen zum Ende. Die Grüße müssen wir deswegen, ist ja Sommerzeit, leider heute mal unter den Tisch fallen lassen, holen sie aber nach. Ich glaube, wir hatten sogar 1-2 interessante Fragen, die möchten wir auch entsprechend nicht unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, falls ihr sie letzte Woche gestellt hattet und ihr sagt, oh, die beiden vergessen immer alles, dann schreibt sie einfach nochmal auf das YouTube oder Startseite oder wo auch immer man das schreiben kann, im Forum, whatever. Dann gehen wir safe drauf ein. Und Chris, ich würde sagen, Urlaubszeit, Schlusswortezeit.
Ja, wie gesagt, wie sagt man in Kroatien, mea culpa, für diese Qualität und das schnelle Abbrechen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und ich werde ziemlich sicher bald wieder da sein. Und dann gibt es die normale Qualität mit dem schönen Rauschen hinter meiner Stimme. Deswegen, also ich werde auf jeden Fall Besserung geloben. Und bitte gerne die Fragen nochmal, das würde mich auch interessieren und würde ich sehr gerne hier auch in die Folge mit hineinnehmen. Für alle, die selbst im Urlaub sind, alles Liebe, ja, genießt die Sonne. Auch dir wünsche ich noch ein bisschen mehr Sonnenschein, auch wenn es wohl jetzt ein anderes Thema bei dir ist. Aber vielen, vielen Dank, auch, dass du mir da entgegengekommen bist, möchte ich auch unbedingt on air sagen. Da war ich ein bisschen in den letzten Wochen umtriebig in der Welt, aber ich werde dann auch wieder bald in meinem gemütlichen Zuhause sein und dann ist alles wieder Business as usual.
Ja, also die Danksagungen gehen zurück. Ja, dass man im Urlaub Podcast macht, ist ja nur auch nicht selbstverständlich. Davon abgesehen haben wir es tatsächlich wieder geschafft, doch fast 90 Minuten hier rumzulabern. Eigentlich wollten Chris und ich nur eine Stunde machen, aber es funktioniert nicht. Sonne ist hier so eine Sache. Ich muss den Sonnenschein selbst darstellen. Andererseits, jetzt kommt sie gerade ein bisschen wieder heraus. Hoffen wir das Beste. In dem Sinne, Chris, noch einen schönen Urlaub. Euch ein, was immer noch ist, schönen restlichen Sommer. Und nächste Woche hören wir uns hoffentlich ja wieder. Macht es gut, bis denn. Tschüss.
Ciao.